Radio 1. Hörbar Rust.
Hallo, herzlich willkommen. Es geht los mit einem Song von The Solid Doctor, Light on the Vibe.
I have a little horn in my ears, full of the sounds of the rainbow.
Sie merken, glaube ich, was ich mit dieser Musik im Schilde führe. Ich will sie so ein bisschen runterholen. Sonntag, alles ganz lässig. The Solid Doctor, Light on the Vibe. Mein heutiger Gast wirkt, als könne ihn wirklich gar nichts aus der Ruhe bringen. Mein ganz persönlicher Eindruck, ich kenne ihn ja noch gar nicht. Vielleicht strahlt man das aber auch automatisch aus, wenn es im Job läuft, wenn man Spaß hat und zudem ganz schön angehimmelt wird. Dieser Mann hier ist nämlich ein absoluter Frauentyp. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt und seinen Namen bei Facebook eingegeben und die Reaktion sehr junger, aber auch durchaus reiferer Damen auf seine Fotos entsprechen schon dem weiblichen Gekreische bei Konzerten.
Hörbar Rust. Heute mit
Elias Mbarek, 29, Schauspieler. Elias kommt in München zur Welt. Sein Vater stammt aus Tunesien, seine Mutter ist Österreicherin. Zu Hause wird Deutsch gesprochen, Multikulti nicht groß thematisiert. Mit 13 geht's aufs Internat, mit 15 wieder zurück in den normalen Schulalltag. Elias schreibt sich nach dem Abitur für BWL ein, jobbt bei einer Filmproduktion und wird zum Casting gebeten. Er ist schlau und charmant und erhält bald eine der Hauptrollen in der vielfach ausgezeichneten ARD-Serie Türkisch für Anfänger, die jetzt ins Kino kommt. In Zeiten ändern sich, verkörpert er Bushido. Zurzeit ist er auch noch mit Nora Tschirner in Offroad zu sehen. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Elias Mbarek, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Elias, willkommen. Was war's? Wie? Was war's?
Ja, das geht ja runter wie Butter. Es hat ja. Vielen Dank für diese schöne Einleitung.
Also ich wollte dir jetzt eigentlich Koketterie unterstellen, aber du bist ja wirklich, also verlegen würde ich jetzt nicht sagen, aber bei Charmant hast du ganz, ganz bescheiden zu Boden geguckt und ein bisschen gegrinst. Gut, was ist denn mit deiner Selbstwahrnehmung? Du weißt schon, dass du bei Frauen die ein oder andere Schwärmerei auslöst.
Ja, also es ist bei mir auch schon angekommen mittlerweile, ja, dass mich manche Frauen ganz gerne mögen, ja.
Gut, also wie gesagt, ich habe deinen Namen eingegeben. Und du bist ja auch jemand, der dieses Medium mit Freude bedient. Ich sage jetzt nicht die Erwartungen oder so, gar nicht, sondern du fotografierst dich oder wirst fotografiert oder stellst Fotos von dir eben ein. Ich weiß gar nicht, ob du auch, sagt man chatten in dem Zusammenhang, ja. Oder nennt sich die Facebook-Sprache anders? Pinnwanden?
Posten nennt man
Posten,
das.
Natürlich, habe ich doch schon gehört. Posten. Postest du auch so Sachen? Ich bin heute in...
Ja, richtig. Ich hab so eine Facebook-Fanpage und da dokumentiere ich auch so ein bisschen, was ich so erlebe. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade drehe oder so, mache ich dann ein Foto und stelle es hoch. Und dann freuen sich die Fans halt immer so, wenn sie ein bisschen was mitbekommen, wenn die so ein bisschen an meinem Leben teilhaben können. Und ja, und dann schreibe ich dann natürlich auch mal, was ich so mache oder antworte auch mal auf Fragen oder so, klar. Also mir ist es auch wichtig, da so eine Interaktion zu haben oder so eine Kommunikation mit den Leuten.
Machst du das in professioneller Hinsicht? Hast du das Gefühl, dass es auch Einfluss darauf hat? Oder machst du das, weil, würdest du das auch machen, wenn du jetzt kein Schauspieler wärst, den Leute kennen?
Weiß ich nicht. Also privat mache ich sowas zum Beispiel nicht. Da bin ich dann eher so, dass ich mit meinen Freunden gerne mich persönlich treffe oder telefoniere oder so. Aber anders geht es ja nicht. Und ich habe halt total großen Spaß dran, jetzt so einen Kontakt zu den Fans zu haben. Oder zu den Leuten, die sich für mich interessieren. Fans ist auch immer so ein blöder Begriff, finde ich. So Fans, meine Fans. Aber ich meine nur, die Resonanz ist ja immer ganz gut so. Und die freuen sich, dass sie da irgendwie was von mir lesen und so weiter. Und ich freue mich, wenn die da irgendwas schreiben. Also das ist ja so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also
und hast du auch schon mal eine Freundschaftsanfrage verneint, also abgelehnt?
Nee, sowas geht da ja gar nicht. Das muss man unterscheiden. Das sind nicht diese normalen Facebook-Profile, die man sonst so hat, wo man eben Kontakte zu Freunden pflegt, sondern das sind sogenannte Fanpages. Das heißt, da können Leute einfach auf Gefällt mir drücken.
Okay.
Und dann sehen die automatisch immer in ihrer Historie, sehen die dann eben News. Wenn ich irgendwas schreibe, dann erscheint das in den News bei denen. Aber die können mir keine Nachrichten schreiben oder die können mir nur auf die Pinnwand posten und ich kann da antworten, wenn ich möchte.
Ich glaube, sowas hat die Hörbar auch. Mariam hat letztes
Bestimmt.
Mal sowas gesagt, dass man... Ja. Wir haben eine Hörbar-Fan, Facebook, Seite, ne? Das habe ich das richtig, ja. Ja.
Ich muss dazu sagen, ich habe mich so abgeguckt, so ein bisschen bei Matthias Schweighöfer, meinem Kollegen aus Waterman. Und Matthias macht das sehr, sehr professionell, also beziehungsweise schon länger und mit viel Enthusiasmus. Und da habe ich so gesehen, was man, wie viel Spaß das auch machen kann, also für alle Beteiligten. Und da habe ich mir so ein bisschen abgeguckt.
Ich denke immer, es ist so ein Zeitkiller. Aber wenn man auf irgendwas wartet, kann man ja schnell mit seinem Smartphone irgendwas eingeben oder so.
Ja, aber man muss ja nicht. Das ist ja das Schöne dran. Also ich kann ja immer selber bestimmen, was ich da mache und ob ich da was mache oder auch nicht.
Okay. Bist ja auch ein junger Mann. Das ist das sind deine Medien. Du kannst dir das wahrscheinlich, also die Generation, die danach kommt, kann es sich gar nicht mehr vorstellen, dass es solche Sachen nicht gibt oder wie das vorher war. Dass
wahrscheinlich,
man,
ja,
Kontakt ist so selbstverständlich geworden. Aber während ich das sage, komme ich mir 100 Jahre alt vor. Das ist ja auch total bescheuert. Also was soll das? Also zurückspulen. Du bist am 29. Mai 1982 in München zur Welt gekommen. Eigentlich ein trauriger Tag. Denn wer starb genau an diesem Tag?
Das weiß ich gar nicht.
Romy Schneider.
Wirklich?
Ja.
An meinem Geburtstag?
Mhm.
Das hat mir meine Mutter immer verheimlicht.
Nein, das hat sie nicht wirklich getan.
Doch, das habe ich noch nie gehört.
Ja, ich meine, was soll sie auch sagen? Herzlich willkommen, mein Sohn.
Tut mir leid, dass ich mich nicht so gerade gestorben.
Nee. Das wird sie gar nicht mitbekommen haben im Zweifel. Sie wird in den Wehen gelegen haben,
aber
oder?
Das habe ich auch so noch nie gehört, wirklich.
Mhm. Aber es ist überhaupt, das ist so ein Tag, an dem eigentlich mehr interessante Leute gestorben sind, wenn ich das sagen darf, als zur Welt kamen, mit einigen Ausnahmen natürlich. Du ja, oder John F. Kennedy zum Beispiel kam zur Welt.
Auch am 29. Mai 1982 kam John F. Kennedy zur Welt.
Nicht 82, 1917 kam er zur Welt. Aber es starb zum Beispiel auch Erich Honecker, 1994.
Aha.
Mhm. Und Dennis Hopper, 2010. Und Jeff Buckley, und deswegen spiele ich nachher ein Lied, um ihm zu huldigen. Jeff Buckley, toller Musiker. Gut, jetzt kommen wir zu deinem ersten Lied, das du mitgebracht hast.
Was habe ich denn mitgebracht?
Tja, Reinhard Fendrich, I'm from Austria.
Ui, damit steigen wir gleich ein, ja?
Ja, denn du hast einen österreichischen Pass.
Richtig. Also meine Mutter ist Österreicherin, mein Vater ist ja Tunesier und ja, ich habe einen österreichischen Pass und...
Aber du kamst doch in München zur Welt.
Ich kam auch in München zur Welt, ja. Meine Mutter besteht da aber einfach drauf. Das ist auch so bei uns zu Hause, also es ist nicht ganz richtig. Bei uns wird zu Hause Deutsch gesprochen, ist schon, aber nicht unbedingt Hochdeutsch. Also ich schon, aber meine Mutter weigert sich bis heute Hochdeutsch
zu sprechen. Mach sie mal nach, wenn sie mit dir ärgerlich ist.
Das fängt damit schon mal an, dass meine Mutter gar nicht Elias sagt, dann sagt mal Elias.
Und was, wie sag
Elias,
mal so
geht, bitte, hörst du jetzt auf?
Dass du das wolltest.
Du kommst jetzt sofort nach Hause. So, das muss ich mir früher als Kind noch anhören. Sofort! Und, nee, meine Mutter ist aber eine sehr liebe Frau. Also die hat wenig geschimpft. Also die ist alles andere als streng würde ich, nee, sie war auch nicht streng. Meine Mutter ist eine sehr humorvolle, sehr, sehr lustige und sehr, sehr nette Frau. Aber sie besteht trotzdem immer noch drauf, dass zu Hause zum Beispiel auch an der Eingangstür ein großes Reinhard Fendrich Poster hängt.
Ach komm, das glaube ich dir
doch
nicht.
Doch, wirklich.
An der Eingangstür,
ja,
von außen,
also,
oder
nee,
von innen?
Von innen.
Ach so.
Mit dem Titel I'm from Austria. Und sie wäre mir auch echt böse, wenn ich den Deutschen, ich habe mal zur Sprache gebracht, dass ich ganz gerne weil ich ganz gerne wählen gehen würde, einen deutschen Pass beantragen möchte, und da es gab eine Diskussion. Also die wäre mir echt böse.
Gut, aber dieses I'm from Austria haben wir immer noch nicht erklärt, Reinhard Fendrich.
Genau, und das ist aber tatsächlich auch für mich, also ich fühle mich als Deutscher, ich bin hier aufgewachsen und geboren, aber diese österreichische Seite ist ja trotzdem in mir, also das ist ja, die Hälfte von mir ist Österreicher, und es ist schon immer so, dass es für mich gar kein Thema spielt, weil ich in Deutschland, also es ist, ich thematisiere das für mich nie, diesen Migrationshintergrund oder was auch immer, aber es ist trotzdem so, wenn ich zum Beispiel diesen Song höre, dann kriege ich echt Gänsehaut. Den finden ganz viele Menschen, glaube ich, echt, die können das, glaube ich, nicht verstehen. Ich habe den auch schon öfter getestet und den Leuten, Freunden vorgespielt und so weiter. Das versteht keiner, aber ich schon. Also wenn ich Reinhard Fendrich mit einem vom Austria, vor allem ist meine Mutter ein Riesenfan von dem.
Hat sie inzwischen so ein Autogramm bekommen?
Nein,
das
ist auch mein Traum, dass ich irgendwann mal berühmt genug bin, dass ich Reinhard Fendrich zu einem Privat-Gig mit meiner Mutter überreden kann oder mit dem mal auf der Bühne stehe oder so für meine Mutter, weil die ist echt ein Riesenfan von ihm. Wobei sie mittlerweile sagt, ich habe immer gesagt, Mama, irgendwann stelle ich den Reini vor. Und dann hat sie zu mir gesagt, ach geh Elias, du mittlerweile ist er so alt. Und ja, ich mag den gar nicht mehr kennenlernen.
Und naja, muss man sich von seinem Traum eventuell verabschieden, das stimmt. Dann lieber irgendwie noch so ein bisschen schwärmen, als dass ein älterer Herr vor einem steht und sagt, küsst die Hand.
Ja. Aber ich finde den auch cool. Also ich mag das so, diesen österreichischen Charme und so. Das finde ich toll in Österreich.
Gut, also wenn irgendjemand hier in Berlin, es ist ja eine Weltstadt, ja, irgendwie über ein paar Ecken mit Reinhard Fendrich bekannt ist oder vielleicht sogar gut bekannt, dann bitte in Kontakt treten und ihn darum bitten, dass er ein Auf welchen Namen ausgestelltes Autogramm?
Rosemarie.
Rosemarie, den Nachnamen auch?
Ja, für Rosemarie. Und nee, für Rosi reicht.
Einfach für Rosi.
Für Rosemarie.
Für Rose, was denn jetzt?
Ja, Rosemarie.
Mensch, das ist wie bei L'Oreal hier. Also für Rosemarie von Reini.
Ja. Vom Reini.
Vom Reini. Gut, und das schickt man dann am besten an dein Management oder wie?
Zum Beispiel, ja.
Gut, und kannst du da mal ganz kurz eine Internet...
das sind die Agenten in Berlin, die freuen sich bestimmt auch.
Also wer es schafft, ein Reinhard Fendrich Autogramm mit für Rosi zu organisieren und dann noch schlau genug ist, es an die Agenten zu schicken, eine Agentur für Schauspieler, eine Managementagentur, dann haben sie sich wirklich irgendwas ganz Großartiges verdient. Im Zweifel werde ich das auf meinen Gast abwälzen, dass du dir irgendwas, irgendeine tolle Kinopremiere oder irgendwas Tolles einfallen lässt, ja? Als
ja,
Dank dann,
irgendwas
ne,
denke ich mir schon aus für den Reini dann.
Nein, für dich. Quatsch, für den
Klar, natürlich.
Macht mich ganz wurschig, jetzt hören wir erstmal ganz schnell den Song. I'm from Austria. Die Hymne deines Herzens. Ja. I'm from Austria, Reinhard Fendrich. Zu Gast ist heute Elias Mbarek, der Schauspieler. Ich habe nicht alles verstanden. Mhm. Wassertreuber drin.
Nee, wenn das Wasser, solange das Wasser talwärts rinnt.
Talwärts rinnt? Mhm. Okay. Und Gletscher im April?
Der Gletscher im April.
Der Gletscher im April. Aber siehst du, ich muss ja dringend nochmal, also das muss ich nochmal hören und es dann versuchen zu verstehen.
Mochtest du es?
Ich mochte es. Da mir der Text nicht so komplett geläufig ist, wie du ja eben schon feststellen konntest, es ist halt so eine Hymne. Es ist wirklich so, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie dass es dir Gänsehaut
bereitet. Ja, also mich rührt das richtig. Schön.
Okay. Nichtsdestotrotz, was du jetzt hier, du verkaufst dich jetzt hier als den super, super, super Österreicher mit dem dicken Herzen. Aber weißt du, Elias?
Ich verkaufe mich nicht.
Wer war denn jetzt gerade erst zum ersten Mal in Wien im letzten Jahr, im November? Zum ersten Mal.
Hast du auch auf meiner Facebook-Seite gesehen, ne?
Da war so ein Foto, ja, so ein Foto vom Balkon und dann stand da, ja, zum ersten Mal.
Ja, das stimmt.
Wie kommt das?
Naja, meine Familie ist gar nicht aus, also meine österreichische Familie ist gar nicht aus Wien. Die kommen aus Oberösterreich, an der Grenze, Innviertel heißt es, so ein kleiner Ort. Und ja, und deswegen, das ist ganz woanders. Es hat sich einfach nie ergeben, dass ich da mal in Wien bin. Aber jetzt war ich zum ersten Mal in Wien. Nächste Woche fahren wir zum zweiten Mal nach Wien, weil die Premiere von Türkische Anfänger auch in Wien haben. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich werde bestimmt auch noch öfter hoffentlich in Wien sein, weil ich echt also festgestellt habe, dass es eine unfassbar schöne Stadt ist.
Das glaube ich auch. So, wir sind ja schon kurz vor deinem nächsten Lied jetzt. Charles and Eddie, das finde ich gut. Das ist Would I Lie to You.
Oh, der ist schön.
Das ist so ein Lied, das auch eigentlich jeder kennt, glaube ich. Das nicht so oft in die Sendung, also Songs wie Charles and Eddie werden nicht so oft mit in die Sendung gebracht, weil viele Leute denken, dass sie irgendetwas Anspruchsvolleres mitbringen müssen. Irgendwie, keine Ahnung. Charles and Eddie, das ist so ein gute Laune-Lied. Oder ja. Was verbindest du damit?
Ach nee, erstens mag ich den Song einfach total gern und ich habe da immer noch, also ich kann mich, es gibt da immer so Erinnerungen im Leben, die hat man wirklich so total bildhaft, zumindest geht es mir so vor Augen und weiß genau, wie das damals aussah, was damals passiert ist und so. Und ich kann mich zum Beispiel an eine Szene aus meiner Kindheit erinnern, da saßen wir im Frühstück und mein Vater saß neben uns und mein Vater ist ein sehr, sehr ruhiger Mann, so der redet auch nicht so viel und der gibt auch nicht so viel von sich preis. Also ich weiß auch relativ wenig über meinen Vater. Im Vergleich zu meiner Mutter zum Beispiel. Und ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel auch nie wirklich mitbekommen habe, dass mein Vater Musik gehört hat oder irgendwas mochte. Ich weiß aber, dass er früher anscheinend ein großer Bob Marley-Fan war.
Ach.
Weil ich ein Foto mal gefunden habe, da war er auf einem Bob Marley-Konzert und meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater mal Bob Marley gehört hat. Und ich habe mal von ihm erfahren, dass er Genesis mochte, weil er uns auch mal Pink Floyd.
Mhm.
Pink Floyd mochte er. Weil wir auch mal, da gab es so eine 3D-Lasershow in München und da hat er mich mitgenommen und ich habe es damals gar nicht verstanden, aber da habe ich gemerkt, er mochte die Musik. Diese beiden Dinge, wo es Bob Marley, Pink Floyd und er saß eben ein einziges Mal an diesem Frühstückstisch und da kam dieser Song im Radio und er sagte, dieses Lied mag ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater jemals wieder irgendwie ein Lied mochte oder was erzählt oder über Musik gesprochen hat, aber deswegen, das ist mir immer in Erinnerung geblieben.
Hast du ihn denn mal tanzen gesehen?
Nee, nie tanzen.
Und hast du ihn mal singen gehört?
Nee, auch nicht. Nee.
Und das Radio lief bei euch in der Küche konstant oder immer nur, wenn ihr zusammen gefrühstückt habt?
Nee, meistens konstant. Meine Mutter, zu meinem Verderben sozusagen, hat meine Mutter immer Klassik gehört morgens. Deswegen darf man bei mir jetzt auch keinen großen Anspruch in der Musik erwarten. Ich kann kein Klassik hören. Das liegt daran, dass meine Mutter morgens immer, wenn ich aufgestanden bin morgens und mich hingesetzt habe, lief immer Klassik. Und es ist so dieses, ich kann mich immer an Winter erinnern, es war draußen dunkel, ich war müde und es lief immer Klassik. Ich bin da echt, da hat sie mir das irgendwie verdorben.
Das kann einen als Kind ja auch traurig machen. Klassische Musik kann einen ja auch so runterziehen. Ja,
mir hat es Angst gemacht als Kind. Also ich fand es furchtbar. Es geht bis heute so, das mag ich irgendwie nicht. Aber eben Charles and Eddie.
Charles and Eddie, would I lie to you?
Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten halben Stunde der Hörbar Rust. Als unser Elias seinen 15. Geburtstag feierte, starb Jeff Buckley 1997. Ja, aber jetzt kommen wir zu etwas Heiterem, zu etwas Lustigem. Mal sehen, zu was denn eigentlich? Ach ja, noch einmal möchte ich auf diesem Datum, bevor wir in dein Leben noch tiefer einsteigen. Dieses Datum, der 29. Mai 1918, bekam Finnland seine Nationalflagge. Weißt du, was dieses blaue Kreuz, weißt du, was das bedeutet?
Nein.
Das dunkelblaue nach links gekippte Kreuz auf weißem Grund symbolisiert die Seen und den Schnee.
Aha.
Schön, ne?
Das ist schön, ja.
Schöne Idee. Also ich wusste gar nicht, dass man in so ein gekipptes Kreuz sowas reinlegen kann.
Ich wusste generell gar nicht, dass das in Flaggen so eine Bedeutung steckt.
Nee.
Was bedeutet denn Schwarz-Rot-Gold? Hat es eine Bedeutung?
Gold wie der Schatz unserer wunderschönen Sprache. Rot wie die Leidenschaft, die in uns allen mal mehr, mal weniger zum Vorschein kommt. Mhm. Und schwarz wie der gute Humor.
Ich hätte es fast geglaubt.
Du hast wirklich so geguckt, ne? Ja. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Auf diese Gegenfrage war ich auch nicht vorbereitet. Aber wir werden dem auf den Grund gehen.
Okay.
Erst gehen wir jetzt deinem Leben auf den Grund. So, wie haben sich deine Eltern kennengelernt? Dein Vater aus Tunesien, deine Mutter aus Österreich?
Ui, das darf man gar nicht erzählen, glaube ich. Weil, also jetzt muss ich es erzählen, aber das könnte schnell falsch verstanden werden. Weil meine Eltern sich tatsächlich in einem Hotel kennengelernt haben. Mein Vater war Animateur. Aber nicht in dem klassischen Sinne.
Entschuldige mal, also wenn er, wie sagt man, Hostess gewesen wäre.
Nee, aber das klingt natürlich gleich so nach dem Motto, ja, tunesischer Animateur angelt sich irgendeine Europäerin, macht ihr ein Kind und dann wohnt er in Deutschland. Nee, es war exakt andersrum. Also mein Vater, er hat damals studiert, der war Mathematik studiert. Der wollte Mathematiklehrer und ich weiß nicht was, Chemielehrer oder Physiklehrer war der. Und hat halt nebenbei in diesem Hotel gearbeitet mit einem Freund und dann haben sie eben meine Mutter und ihre Freundin kennengelernt.
Und die da zu Gast war.
Die war da zu Gast.
In Tunesien, genau. Um Ferien zu machen.
Ganz genau. Und meine Mutter war zu dem Zeitpunkt auch, hat in München studiert, wollte aber eigentlich nach Österreich wieder zurück.
Was hat denn deine Mutter studiert?
Medizin.
Aha.
Beziehungsweise sie ist diplomierte Krankenschwester. Sie besteht auch auf dieses diplomierte Krankenschwester, weil es in Österreich einen anderen Stellenwert anscheinend hat als, nee, hat es auch, also da muss man irgendwie studieren dafür. Aber es ist kein Arztstudium. Also sie wäre nicht Ärztin geworden, sondern diplomierte Krankenschwester. Und dann haben sie sich kennengelernt und irgendwie ich weiß nicht genau, wie das dann war. Also meinem Vater wollte man, dass meine Mutter nach Tunesien kommt auf jeden Fall, also nicht umgekehrt. Irgendwann ist sie dann schwanger geworden, dann mussten sie eine Lösung finden und dann ist mein Vater wider Willen nach Deutschland gekommen. Also er wollte da gar nicht hin. Ja, und dann war auch die Überlegung, was sie machen, weil meine Mutter dann noch studiert hat und so.
Warum hat denn deine Mutter eigentlich, warum war die denn nicht mehr in Österreich, sondern in München offenbar? Oder wo hat sie studiert?
In München hat sie studiert, ja.
Also
oder
ist
gearbeitet.
Ist
dann, sie hat in Österreich studiert, ja genau, sie hat damals nicht mehr studiert. Sie war damals in München am Max-Planck-Institut und hat da schon gearbeitet.
Aha.
So war es. Und sie hatte eine Arbeitsstelle und konnte deshalb nicht weg. Und dann ist mein Vater nach München gekommen, genau, und dann...
Ja. Die Frau Knechtelsdorfer, deine Mutter,
die ist Frau Knechtelsdorfer.
Heißt sie noch so? Hat sie ihren Namen behalten?
Nee, die heißt Frau Imbarek jetzt.
Weil Knechtelsdorfer, das ist das Lustige, ist auch einer deiner Rollennamen. Du bist bei Doctor's Diary,
ja.
Dieser Serie. Bist du ein, was bist du, Narkosearzt oder irgendwo? Was für ein Arzt?
Ich bin
bist
auch,
du?
Ich bin Assistenzarzt.
Assistenzarzt, genau. Und heißt dort Knechtelsdorfer.
Dr. Maurice Knechtelsdorfer.
Ja, wunderbar. So, und dann sind sie also gemeinsam nach München gezogen. Du hast ja Brüder, also von einem Bruder weiß ich, wie viele sind es insgesamt?
Zwei Brüder.
Zwei Brüder hast du. Warst du das erste Kind?
Genau, ich war der erste. Der Kronprinz, wie meine Mutter mal sagt.
Verstehe. Wie hat sich denn dein Vater eingelebt?
Sehr gut. Also mein Vater ist so jemand gewesen, meine Mutter hat mir damals erzählt, der hat dann irgendwie innerhalb von, weiß nicht, 2 Monaten Deutsch gelernt oder so.
Respekt.
Und hat dann halt irgendwie, damals kamen so die ersten Computer auf und so, und da ging es so los mit Informatik, hat sich dann irgendwie Programmiersprache beigebracht und ist dann Informatiker geworden.
Ach ja.
Ja, und hat dann hier auch gearbeitet sein Leben lang und ist jetzt immer wieder in Tunesien.
Also, hast du denn das Gefühl, dass er sich in dieser Zeit ganz gut mit dem Land arrangieren konnte oder hat er immer so ein bisschen gelitten, wollte er zurück?
Ich weiß es nicht, ich glaube aber schon. Wie gesagt, mein Vater hat da nie drüber gesprochen über solche Themen, aber ich glaube eigentlich, dass er nie Probleme hat. Also meine Eltern hatten halt hauptsächlich deutsche Freunde oder nur deutsche Freunde, aber mein Vater war auch so jemand, der nie Probleme hatte so mit diesem kulturellen Ding. Im Gegenteil, der mochte das sehr gerne. Also mein Vater liebt so Biergärten zum Beispiel oder war mit uns, als in unserer Kindheit waren wir immer in Südtirol beim Wandern, weil mein Vater darauf bestanden hat, oder Skifahren. Mein Vater war super, also halt liebt Skifahren. Also ich war da auch, mit 3 Jahren habe ich Skifahren angefangen, weil meine Eltern immer zum Skifahren wollten. Und deswegen, also der hatte so damit nie so ein Problem. Und wir waren ja trotzdem immer so jedes Jahr im Urlaub in Tunesien. Nur jetzt ist es so, also er ist dann in Rente gegangen und ist dann sofort wieder zurück nach Tunesien.
Gut, du musst keine meiner Fragen natürlich beantworten, aber ich will noch einmal nachhaken, wenn du sagst, er hat da nicht drüber gesprochen. Hattest du zu viel Respekt, um ihm die Fragen zu stellen, wenn er schon nicht von selbst darüber spricht?
Nee, das hat sich einfach nie ergeben, weil es einfach auch nie, mich hat das nie interessiert, weil es war einfach nie Thema bei uns.
Nee, aber auch so andere Sachen, wie vorhin mit der Musik, wo du auch sagst, da hat er nie drüber gesprochen oder so, aber dann würde man natürlich sagen, Papa, hast du auch gekifft und Bob Marley und du wirkst so beherrscht und tanzt du dann auch Reggae und flippst du auch mal aus oder so. Glaubst du, es gibt einen Grund, warum du diese Fragen nicht gestellt hast oder ist das jetzt nur meine Fantasie?
Das ist eine gute Frage, stimmt. Nee, vielleicht, weil ich meinen Vater immer so kennengelernt habe, als so eine eher reservierte Person.
Der für sich ist.
Der sehr für sich ist, genau. Und vielleicht auch nicht so viel Preis gibt von sich. Und ist ja manchmal ist es auch gebrochen, also aufgebrochen. Also mein Vater hat dann immer wieder Momente, wo er dann eben solche Dinge wie vorher mit dem Song, die mich dann aber eher erstaunt haben, dass damit sowas dann so hervorkommt. Aber so im Grunde, ich weiß nicht, normalerweise, man nimmt doch die Persönlichkeiten, die Personen, die man so am besten kennt, so Eltern, Geschwister, Familie und so. Die kennt man ja einfach nicht anders. Deswegen, glaube ich, stellt man sowas halt nie in Frage. Also dann kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee und sagt sich so, ach, warum erzählt der mir eigentlich so wenig? Das ist halt einfach so.
Das stimmt. Also vielleicht, wenn man dann älter wird, dass man bestimmte Dinge so reflektiert oder plötzlich Fragen auftauchen, die man als Kind nicht hatte, weil man das...
Das ist absolut richtig und so ist es aber mittlerweile auch. Also mittlerweile haben wir noch einen viel besseren Kontakt als früher. Mittlerweile telefonieren wir öfter oder mein Vater ist öfter in Tunesien, dann sehen wir uns auch und dann reden wir auf einmal richtig. Also und dann erzählt er mir auch Sachen und so. Das hatte ich aber so in der Kindheit nie so erlebt durch ihn.
Okay. Fleetwood Mac hast du mitgebracht.
Ja.
Ja. Ja, und zwar Dreams, den Song Dreams.
Ja, ich hatte damals, ich habe so mit 15, 16 habe ich angefangen, Platten zu sammeln. Ich habe mir so Plattenspieler gekauft. Immer so, gerade wie mein Taschengeld oder mein Erspartes gereicht, habe ich mir so Nachbauplayer geholt. Mein Traum war immer, diese Technics 1210er zu haben, diese DJ-Geräte, diese super Plattenspieler, konnte ich mir natürlich nie leisten. Also habe ich immer die billigen Nachbauplayer mir erspart und habe halt dann immer angefangen oder habe damals immer aufgelegt, so als DJ.
MPC Drum Machine.
MPC, so eine die habe ich mir auch gekauft irgendwann. Kennst du die? Ja, tatsächlich. Die habe ich mir auch erspart und bei eBay gekauft. Ich habe damals wirklich so auch so Musik selber, so ein kleines Studio mit zusammengestellt und dann so Beats gebaut, so Hip-Hop-Sachen und das war mein größtes Hobby, da konnte ich Stunden damit verbringen.
Warst du denn ein, Achtung, B-Boy?
Ich habe auch mal gebreakdanced, ja. Eine Zeit lang. Aber dann dann kam diese Welle auf einmal, wo alle damit angefangen haben und in diesem Studio, wo ich immer getanzt habe und so, da kamen auf einmal Mütter mit ihren 5-jährigen Söhnen an und haben mal zugeguckt und wollten, dass die Söhne breakdancen. Und dann war das auf einmal so, dann fand ich das so uncool. Also ich wollte immer was machen, was nicht jeder macht. Und dann ist mir Lust vergangen. Was ich sehr schade finde mittlerweile. Ich würde mir wünschen, ich hätte damit weitergemacht. Mein Bruder konnte einen Headspin. Das ist so auf den Kopf drehen. Soweit kam es bei mir leider nie. Aber, und auch das mit diesem DJing, das habe ich leider auch nie weiter verfolgt dann. Das ist schade, weil irgendwie, ich habe da so viel Zeit damit verbracht, habe mein ganzes Geld für Platten ausgegeben und so und hatte da den größten Spaß damit. Aber irgendwann war dann die Zeit nicht mehr da, der Platz nicht mehr da und dann hört man so auf und jetzt bereue ich das.
Wo sind die Platten jetzt?
Die stehen hauptsächlich bei mir im Keller oder noch in der Wohnung. Und ich habe eben da unter anderem auch immer im Plattenschrank meiner Eltern gewühlt, weil die natürlich auch Platten hatten. Ich habe immer darauf gehofft, dass ich irgendwas Cooles finde, was ich verwenden kann.
Klassik.
Ja, da waren natürlich dann leider immer so Bands wie Uriah Heep und so, irgendwie so solche Sachen, womit ich nichts anfangen konnte. Ich wollte natürlich irgendwie Hip-Hop oder Black oder wenigstens irgendwelche Soul-Sachen und so. War dann natürlich rar gesät und da habe ich aber immer diese Fleetwood Mac-Platte gesehen. Und das klang so cool, das klang wie eine Hip-Hop-Gruppe für mich, Fleetwood Mac. Es klang irgendwie nach Rap, war es aber nicht. Und ich habe mir die Platte auch nie angehört, weil das Cover so komisch war.
Was war das Cover? Was war da drauf?
Na, da sieht man diesen Mann, also den Sänger mit den langen Haaren und mit diesem Vollbart und so. Und es sieht einfach so nach 70er Jahre Hippie-Musik aus. Deswegen war das für mich überhaupt nicht interessant. Aber ich habe diese Platte irgendwie nie vergessen. Und eines Tages habe ich diese Platte mal genommen und mir dann angehört. Und das ist aber erst vor 2 Jahren oder so gewesen. Und habe festgestellt, dass es unglaublich gut Musik ist.
Ja, also.
und gerade dieser Song Dreams ist so ein Ding, das ist, ich war dann echt erstaunt, weil ich finde, wenn man den Song hört, dann klingt der für mich, also das könnte ein Song sein, der jetzt gerade auf den Markt kommt.
Es gibt,
der ist zeitlos.
Ja, es gibt unglaublich viel Musik. Also manchmal wird es wieder so ein Satz, ich bin 200 Jahre alt. Aber manchmal beneide ich wirklich Leute, die meinetwegen 1982, wie du, zur Welt gekommen sind, vielleicht sogar noch später, und die das alles noch entdecken können. Also auch Bands wie Supertramp oder...
Supertramp habe ich zum Beispiel geliebt.
Da die mochte ich zum Beispiel sehr gerne. Sich, oder die Pretenders, eine ganz andere Ecke, aber man kann natürlich über so Best-of-Alben da so einen Zugang finden und erstmal gucken, ist das was für einen. Aber da gibt es unglaublich viele Schätze, die man entdecken kann. Gut, und wir hören jetzt auch so ein kleines Schätzchen, Fleetwood Mac mit dem Song Dreams. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Schauspieler Elias Mbarek. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was man mit guter Musik macht und dass man auf sie ein bisschen aufpassen muss, dass man sie sich nicht überhört. Hörst du viel Musik, so in so Drehpausen?
Ja, ich habe immer mal meine Musik dabei. Also geht ja mittlerweile technisch immer ganz gut. Ist auf dem Handy und so, ich habe da immer eine riesen Playlist dabei.
Und sicherst du das auch? Hast du auch so ein Backup deiner ganzen... Machst du das regelmäßig zu Hause an deinem Computer?
Nee, ich vergesse, ich müsste es öfter machen. Ich mach's ab und zu, ich weiß, aber ich müsste es für. Ich bin da nicht so. Ich habe dann diese Ordnungsfimmel, fehlt mir da so ein bisschen. Aber ja, eigentlich sollte ich.
Wir rufen jetzt auf. Das mag so altklug klingen, aber bei mir ist einmal eingebrochen worden und da ist mein Computer vor vielen Jahren geklaut worden. Und hätte ich nicht zufällig meinen sehr großen MP3-Player dabei gehabt, wäre meine Musik verloren, also die digitale Musik.
Boah, das wäre ein Albtraum.
Und das wäre der absolute Albtraum. Und deswegen rufen wir jetzt gemeinsam auf an all die Leute, die jetzt auch sagen, ah ja, Mensch, na klar, Backup habe ich irgendwie, wann habe ich mein letztes Backup gemacht? Gleich ist die erste Stunde rum, dann hören sie die Nachrichten so ein bisschen und in der Zeit gehen sie schon mal zu ihrem Rechner und veranlassen alles, um ein Backup zu machen. Externe Festplatte, lalala, Sie wissen schon, damit Ihre Daten erstmal wieder gesichert sind. Ich werde Sie vielleicht in 4 Wochen wieder dran erinnern. So, sitzt du an einem Laptop, wenn du arbeitest am Computer?
Ja.
Du hast gar keinen festen, großen Platz mehr?
Seit 2 Jahren nicht mehr oder so. Da bin ich umgestiegen. Früher hatte ich immer einen festen Rechner. Aber mittlerweile finde ich das sehr praktisch, was dabei zu haben, so ein Laptop, weil ich eben auf dem Laptop alles habe. So meine Musik, Filme, egal was, alles, was ich so brauche, meine Unterlagen und so. Das ist wie mein Büro, das ich mal bei mir habe.
Hast du früher einen Brieffreund gehabt?
Ja, also Brieffreunde, ja doch, natürlich.
Wie natürlich? Wodurch? Ja, durch Urlaubsbekanntschaft?
Also in meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin, als ich so in meiner Kindheit, Jugend, da gab es so sowas wie E-Mails und so noch nicht.
Nee, klar, ich war.
Hat man natürlich den Leuten, genau, aus dem Urlaub, da hatte ich jemand in England, in Italien, in Tunesien, mein Cousin und so, da hat man sich dann geschrieben.
Wie groß ist denn deine Familie insgesamt? So die österreichische Sippe zusammen mit der tunesischen Sippe?
Sehr, sehr klein.
Wie? Das kann nicht sein.
Doch, wir sind eine sehr kleine Familie, weil leider die meisten schon tot sind. Also meine Großeltern sind alle schon tot, sehr lange. Ich habe meinen Onkel, also meine Mutter hat in Österreich nur einen Bruder gehabt, der ist leider auch schon gestorben. Das war so ein ganz toller Abenteurer, der hat immer Berge bestiegen.
Ach.
Und der war auf dem Kilimanjaro und überall. Und sein Traum war es, immer den Mont Blanc zu besteigen. Und das hat er dann gemacht, ist aber dabei gestorben. Der ist nicht zurückgekommen.
Oh. Ja. Und wie alt warst du, als der gestorben ist?
Das war vor 10 Jahren ungefähr. Leider.
Das heißt, du warst schon alt genug, um ihn richtig bewundern zu können. Und vielleicht auch zu sagen, ich will mal irgendwann so werden wie Onkel...
Der Onkel Oskar.
Onkel Oskar?
Ja. Der Ossi, der hat, der war so richtig der Jäger auch, die haben in Österreich auch so ein Jagdgebiet, also ein Wald und der hat dann Gastwirtschaft gehabt oder beziehungsweise haben sie immer noch die Familie Knechtelsdorfer, es gibt eine Gastwirtschaft und so und der hat da richtig gejagt und die Sachen auch selber dann erlegt, die Tiere erlegt und da eben zubereitet und so und der wollte auch immer, in Kanada war auch immer auf Bärenjagd und so, der hat mir als Kind immer versprochen, dass ich mal mit darf auf Bärenjagd nach Kanada, das war immer, habe ich auch echt gedacht, ich habe es wirklich geglaubt, dass ich mit ihm dann immer hin darf und genau. Und meine Mutter hat immer gesagt, als Kind, ich muss Ovomaltine trinken, wenn ich so groß und stark wie der Onkel Ossi werden will, damit ich mit ihm auf Bärenjagd gehen kann. Und ich habe das wirklich geglaubt und ich hasste Ovomaltine.
Wirklich?
Ich fand das so widerlich. Und ich habe jeden Morgen Ovomaltine getrunken, damit ich mit ihm auf Bärenjagd gehen darf. Das muss ich mir vorstellen, was Kinder alles glauben.
Bis zum wievielten Lebensjahr?
Naja, da war ich schon, wie alt war ich da gewesen sein? 5, 6.
Doch
sieben,
komm, das geht doch noch. Also,
8, ich weiß
da
nicht.
Glaubt man sowas ja auch noch.
Ich habe auch bis ich 13 oder 14 war, glaube ich, an Weihnachtsmann geglaubt.
Das glaube ich dir nicht.
Doch, meine Mutter hat das so gut verkauft. Die hat tatsächlich immer an Weihnachten mussten wir uns mit meinem Vater im Zimmer verstecken. Da hat mein Vater eine Geschichte vorgelesen und meine Mutter hat in der Zwischenzeit in Windeseile, ich weiß bis heute nicht, wie sie es hinbekommen hat, hat sie es geschafft, aus dem Wohnzimmer so ein Geschenkelager zu verwandeln mit Tannenbaum und brennenden Kerzen und so. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich einmal mir ganz sicher war, das Christkind vorbeifliegen gesehen zu haben. Und ich bin rausgegangen und ich habe das Christkind gesehen. Ja, das war gerade noch da. Und jedes Jahr hat dieselbe Geschichte erzählt. Immer wenn sie geklingelt hat, mussten wir rauskommen. Jetzt ist gerade weggeflogen. Gerade eben war es noch da, aber das Christkind ist gerade wieder weggeflogen.
Ich finde das so super, dass das irgendwie konserviert werden kann bis zum 13. Lebensjahr. Weil normalerweise kommen die ja von außen schon mit 9 und sagen, du glaubst doch wohl nicht mehr an den Weihnachtsmann.
In der
so.
5. Klasse bei mir. Hieß dann auf einmal, dann habe ich mich mit einem Kollegen gestritten, weil der meinte, dass es das Christkind gar nicht gibt. Ich habe es mir nicht geglaubt in der 5. Klasse.
Hast du ihm einen genockt?
Nein, natürlich nicht. Ich habe gestritten mit ihm, natürlich. Es gibt das Christkind.
Ich finde das
Ich habe es doch gesehen.
Oh, das ist so süß. Und sei froh, dass es Ovomaltine war, weil die meisten Kinder haben nämlich damals so einen Lebertran-Quatsch gekriegt. Und der schmeckte wirklich richtig fies. Ovomaltine ist ja wohl so ein Luxuszeug noch. Gut, die erste Stunde ist rum mit Elias Mbarek. Es gibt allerdings noch einen Song von dir, Heartbreak Warfare, John Mayer. Mhm. Willst du dazu noch ein Stichwort sagen?
Ach, das ist einfach ein ganz entspannter Song. Ich habe den immer gehört zur Vorbereitung auf unseren Film bei Türkische Anfänger. Da habe ich jeden Morgen, ich musste ein ziemlich hartes Sportprogramm durchziehen und ich habe jeden Morgen zum Aufstehen diesen Song gehört und kam immer sehr gut in den Tag und habe mich dann immer auf meine Sporteinheit gefreut.
Gut.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute zu Gast der Schauspieler Elias Mbarek und Mutter Rosi, 3 Söhne. Die sind ja nicht immer nur lieb, wie auch 3 Töchter, weiß Gott, nicht immer nur lieb wären. Du hast ein Kaugummi gestohlen und bist aufgeflogen damit.
Ja.
Gibt's Hubba Bubba eigentlich noch?
Ja, klar.
Ja,
aber nicht mehr meinen Liebsten. Den Apfelgeschmack Hubba Bubba gibt's nicht mehr.
Das war dein Lieblings?
Ja, der Grüne.
Echt? Ja, meiner war damals so ein weiß-rosaner, aber ich glaube, den gibt es schon längst.
Den kenne ich auch noch.
Kennst du den noch?
Ja, den fand ich aber irgendwie nicht so gut.
Die ersten 10 Minuten sind ein Traum gewesen.
Ja.
Und danach war es, als wenn du so ein Radiergummi im Mund hättest. Danach musste man sie ja auch ausspucken, dann tatsächlich. Ne?
Ja.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was mit den Kaugummi. Sortenerfindern los ist. Ich weiß es nicht. Früher hat man Pfefferminz-Kaugummi in den Mund genommen, um nicht nach Pina Colada zu schmecken bei einer Verkehrskontrolle. Heute nimmt man ein Pina Colada-Kaugummi in den Mund oder Wildkirsche, Minze. Was ist da los? Was kannst du mir das? Das kannst du mir doch bestimmt erklären.
Ich kann es bestimmt erklären. Ne?
Als Hobby-Kaugummi. So, wieso bist du aufgeflogen, als du dein Hubba-Bubba geklaut hast? Hast du dich so doof angestellt?
Ja, generell. Bei so kriminellen Dingen würde ich mich immer doof anstellen, glaube ich. Ich bin noch jemand, der nicht lügen kann zum Beispiel. Und so. Das merkt man mir sofort an. Also da bin ich ein extrem schlechter Schauspieler, was das angeht. So im Privaten Dinge vorzuspielen, das kann ich nicht. Und und sowas mit dem Kaugummi.
Also in deinem ganzen beruflichen Leben tust du nichts anderes als
ja,
davon vorspielen.
Ja, das ist komisch, ne? Da habe ich da irgendwie... Da tue ich mir einfach damit. Aber wenn ich wirklich Elias bin und unehrlich sein soll, das kriege ich nicht hin.
Du hast auch in einem Interview mal gesagt, das fand ich sehr, da habe ich lange drüber nachgedacht, du würdest niemals für einen Freund lügen.
Mhm.
Das fand ich eine gute Aussage, weil zuerst habe ich gedacht, also wenn man lügt, dann doch gerade für Freunde, falls mal Not am Mann ist irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, wenn das eine Prinzipiensache ist, dass man einfach sagt, ich möchte nicht lügen, ich möchte ohne Lügen durchs Leben kommen, dann musst du dich natürlich auch verantworten und erklären, weil ein Freund unter Umständen eine Notlüge von dir schon mal verlangt hat oder verlangen wird, glaubst du nicht?
Ja, bestimmt. Na gut, also ich sage jetzt mal so, eine Notlüge, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, die U-Bahn kam jetzt gerade wirklich 3 Minuten zu spät statt 4 Minuten oder so, das ist ja was anderes.
Ja,
also, aber jetzt
das
wirklich,
stimmt.
Also so existenzielle Lügen, so wirklich, also irgendwas, was jemanden wirklich verletzen könnte oder was irgendwie.
Also kannst du Hannah sagen, dass wir zusammen beim Fußballspielen waren, während er aber.
Oh nee, das würde ich mich immer rausreden, das kann ich nicht machen.
Rausreden und auch deinem Freund sagen, nein, das
ja,
mache ich nicht.
Ja, meine ich ja, da würde ich immer sagen, tut mir leid, das kriege ich nicht hin.
Okay.
Nee, das sind so Dinge, nee, auch generell. Also ich finde es so ganz furchtbar, wenn Leute lügen. Ich merke das, glaube ich, auch. Also zumindest bilde ich mir ein, dass ich das merken kann. Aber wenn ich jemanden auf die Schliche komme und mich jemand angelogen hat, dann ist echt, dann ist der Ofen aus. Und deswegen, ich habe diesen Kaugummi ja geklaut. Da war ich irgendwie, da 4 Jahre alt oder so. Und ich bin nach Hause gekommen, meine Mutter hat mich erwischt. Oder, beziehungsweise, wo hast du ein Kaugummi her? Weil ich bin auch mit dem Kaugummi durch die Wohnung gelaufen. Und sie meinte, und wusste, dass ich gar kein Geld dafür haben kann. Dann musste ich mit ihr zum Supermarkt gehen, habe mich dafür entschuldigt und sie hat den Kaugummi bezahlt. Und seitdem habe ich das auch nie wieder geklaut. Also es war eher ein traumatisches Erlebnis.
Du hast dich auch geschämt in dem
ja,
Moment.
Ja, natürlich. Ich wollte auch erwischt werden. Also ich bin wirklich mit diesem Kaugummi nach Hause und hab mich Kaugummi kauen von meiner Mutter gestellt. Also es war schon so, ich habe schon gewusst, dass ich da irgendwas nicht stimmen kann mit dem, was ich da tue.
Ich wollte erwischt werden. Hast du dich mit deinen Brüdern gut verstanden?
Nein, in der Kindheit nicht so.
Der eine ist ja auch Schauspieler geworden. Und zwar vor dir, glaube ich, oder?
Genau, der hat damals auch angefangen zu drehen und so neben der Schule und hat auch ein paar tolle Sachen gemacht und ein paar tolle Filme gedreht, aber der ist mittlerweile Filmproduzent.
Josef.
Genau, Josef, der hat 4 Jahre studiert in Ludwigsburg auf der Filmhochschule und Produktion studiert und beginnt jetzt sozusagen sein Dasein als Produzent.
Er hat schon einen Kinofilm abgedreht, glaube ich, letztes Jahr. 5 Jahre heißt
ja.
Der.
Wow, Sie sind ja gut vorbereitet.
Jetzt, du, schon so voller Ehrfurcht, dass du mich jetzt
auch sofort wieder siehst. Stimmt.
Ja, na klar. Ich habe davon, muss ich aber zugeben, ansonsten nichts gehört von diesem Film. Hast du darin mitgespielt?
Nee, ich habe nicht mitgespielt.
Ihr habt aber schon mal zusammen in der Welle, also die Welle. Da habt ihr einen Film, in dem ihr zusammengespielt habt, 2008. Mhm. Also er hat ja auch schon in der Apothekerin gespielt. Das ist das Film mit Katja Riemann gewesen.
Genau, Katja Riemann hat jetzt auch wieder bei Türkische Anfänger mitgemacht. So schließt sich der Kreis.
Das ist doch, die Welt ist doch ein Dorf.
Ja. Ja, nee, mein Bruder hat da viele Sachen gemacht, aber wollte jetzt hinter die Kamera wechseln.
Hat dich das auch schon mal gereizt? Doch muss ja, denn du hast ja mal in einer Produktionsfirma gearbeitet.
Ja, genau.
Ich, ne?
Also es war für mich auch immer so, dass ich dachte, wenn ich das mit dem Schauspiel nicht klappt, was ja erstens sowieso ein unsicherer Beruf ist und dann gerade mit meinem Aussehen und so, vor 10 Jahren war es dann noch viel schwieriger, überhaupt an Jobs zu kommen, habe ich mir immer gedacht, wenn es nicht klappt, dann möchte ich irgendwie auch Produktion machen oder so. Und habe deshalb auch ein Praktikum mal begonnen, als ich Zeit hatte und ja, wollte da so ein bisschen schnuppern.
Mit deinem Aussehen, das muss man jetzt erklären, für jemanden, der erst später einschaltet. Ja. Man könnte jetzt denken, so gut wie ich aussehe.
Nee, ich meine
so
damit
schlecht,
einfach
wie
so südländisches, migrationshintergrundsbedingtes Aussehen. Das meinte ich damit.
Puh, jetzt wo du es sagst, ja stimmt. So, was haben wir denn jetzt hier? Eric Benet, Hunger hast du mitgebracht. Mhm. Was steckt denn hinter diesem Song?
Der ist eigentlich ein kitschiger Song. Ich mag den aber irgendwie, beziehungsweise das ist ich verbinde den immer so mit meiner ersten großen Liebe.
Wie alt warst du?
Das ist gar nicht lange her. Da war ich so, vor 4 Jahren war das ungefähr.
Oh, das finde ich schön, also dass du sagst, dass es deine erste große Liebe war, weil manche Menschen sagen, mit 14, da war ich, oder mit 18.
Nee, da war ich auch verliebt und so. Hatte auch meine Freundin und das hat auch, aber das war so das erste wirklich, die erste Frau, die mir so begegnet ist, wo ich wusste, das ist sie. Oder dachte, sie wäre es, ist es ja nicht mehr. Aber, und ich weiß, wir haben diesen Song mal, als wir uns da näher gekommen sind, haben wir diesen Song gehört. Und ich weiß nicht, ich verbinde den bis heute einfach mit dieser Zeit, mit dieser Episode aus meinem Leben. Und das war sehr spannend, weil wir haben uns, es war eine Fernbeziehung. Und ich war zu der Zeit oft in London, weil sie da gelebt hat. Und daraufhin, wir haben uns dann auch getrennt, weil es dann halt einfach irgendwie nicht mehr ging, leider.
Wie lange ging es denn?
Naja, 1,5 Jahre. Leider nur, also sehr kurz.
Und hast du das Gefühl, du dachtest, das ist sie, weil du deine Entsprechung gefunden hast? Also weil sie jemand war, der so ist wie du? Oder weil sie ganz anders war?
Nee, ich glaube eher anders, beziehungsweise weil man sich so ergänzt hat, glaube ich. Aber es ist auch eher so ein Gefühl, also ich kann jetzt gar nicht so sagen, dass es so... Dass ich gewisse Eigenschaften irgendwie jetzt so besonders anders fand oder so, sondern es war einfach... Es hat sich einfach richtig angefühlt. Naja, wir haben uns dann halt irgendwann getrennt und es war nur sehr, sehr, sehr komisch, weil ich habe zu der Zeit dann gedreht in Prag und ich kam in dieses Hotel und wir hatten an diesem Tag sozusagen Schluss gemacht. Und ich komme in dieses Hotel und komme ins Hotelzimmer und dann lief der Original-Sample, also sozusagen dieser Musik, diese Melodie aus diesem Lied, lief im Hotelfernsehen auf und ab. Also sobald man den Fernseher angemacht hat, lief diese Melodie. Das fand ich sehr merkwürdig. Vor allem, weil der Song eigentlich nicht bekannt ist und weil ich den Song auch oder die Melodie vorher nie gehört hatte.
Und ist es verheilt?
Es ist Gott sei Dank mittlerweile verheilt, ja.
Okay, Eric Benet, Hunger. Eric Benet, ich dachte mal, woher kenne ich denn diesen Namen? Hunger. Und dann haben wir uns kurz über dieses Lied unterhalten. Und dann hast du gesagt...
Nee, du hast gesagt, dass es Sexmusik ist.
Das wollte ich jetzt ja... Also, das muss ich jetzt aber jetzt erklären. Doof. Ja, Sexmusik, nicht, dass ich...
Weil du gespürt hast, dass Eric Benet nämlich ein sexsüchtiger Musiker ist. Halle Berry, und das, daran habe ich dich dann wieder erinnert, dass Halle Berry sich nämlich getrennt hat von ihm wegen aufgrund seiner Sexsucht.
Ganz genau. Ich habe gedacht, das ist so Musik, die manche Typen wahrscheinlich gerne hören,
genau,
weil sie das sexy finden. Ich finde die Stimme austauschbar. Ich finde Eric Benet nicht besonders sexy. Aber ich habe gesagt, das ist Sexmusik. Und du hast sofort gelacht und gesagt, ja. Und dann kamen wir auf diese Sexsucht. Und Halle Berry, die übrigens zu den Frauen gehört, die viel besser mit kurzen Haaren aussehen.
Das stimmt.
Ja.
Jetzt musst du ja irgendwie eine Umschwung finden.
Ja, ganz genau.
Wir können auch weiter über Sexsucht sprechen.
Wenn du willst, dann leg mal vor. Dann leg mal vor.
Nee,
na komm. Ja. Ne, sich erst so weit vor. Du bist nämlich gar nicht so ein Typ. Du bist nämlich nicht so ein. Ich glaube nicht, dass du so ein Schnacker bist.
Nee,
glaube ich wirklich.
Da bin ich mein Gentleman. Hoffe ich zumindest.
Ja, das glaube ich auch. Aber du kannst wahrscheinlich das ein oder andere Register ziehen. Du hast ja auch den Bösewicht Bushido dargestellt.
Ja, aber nur den jungen Bushido. Da war er noch nicht böse. Jetzt guckst du mich so an. Ja?
Naja.
Aber eben dargestellt.
Ja, und ihr zwei wart echt dicke Buddies. Ja, ja. Er hat meine Telefonnummer. Er darf mich jederzeit anrufen, hat Bushido gesagt. Oh, das war eine Ehre. Er darf mich jederzeit anrufen.
Nö, das war wirklich sehr nett von ihm. Das war
ja,
sehr selbstbereit.
Das ist ja wirklich total nett.
Nein, er hat das ja nicht gesagt. Wir haben uns damals kennengelernt und er meinte, du, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich jederzeit bei mir. Können wir uns auch gerne treffen und dann erzähle ich dir alles, was du wissen musst. Das fand ich sehr selbstbereit. Also da gibt es bestimmt andere Leute, die dann eher sagen, du mach dein Ding, ist mir eigentlich egal, was du da spielst.
Gut. Wenn du es so stehen lassen möchtest, gerne. Dann möchte ich jetzt nochmal sagen dürfen, dass wir tatsächlich diese Facebook-Hörbar-Sowieso-Seite haben. Wie hast du es vorhin genannt?
Meine Facebook-Fanpage.
Fanpage? Komm, dafür muss es ein anderes Wort geben.
Ja, wäre schön, ne?
Also wir haben jedenfalls eine Hörbar-Seite. So, weil es kamen jetzt hier schon kurz zwei Fragezeichen-E-Mails an. Ja, gucken Sie sich das an. Und Sie können vor allen Dingen, und das ist super... Ich glaube, Miriam hat das gemacht, die hat da die ganzen Podcasts reingestellt der vergangenen Sendungen. Das heißt, wenn Ihnen diese ganze iTunes-Erklärung zu umständlich war, nach dem Motto, ich weiß nicht genau, dann gehen Sie auf diese Fanpage und dann hören Sie sich einfach diese Sendungen an, die Sie verpasst haben in den letzten Wochen und Monaten. Das ist dann nämlich ganz unkompliziert. So, jetzt haben wir schon den nächsten Song, der auf uns wartet. Und dann in der letzten halben Stunde werden wir endlich mal über deine Arbeit sprechen, weil viele Leute sagen werden, hey komm, aber ihr habt noch nicht einmal über Türkisch für Anfänger gesprochen.
Ach, müssen wir nicht. Die Leute sollen einfach nur ins Kino gehen. Sprechen wir doch lieber über was hatten wir, Sexsucht.
Ich sage dir noch einmal und ich nagle dich drauf fest. Freundchen. Mach das nicht. Fink hast du mitgebracht. Ein super Sänger.
Ja.
Und das Album heißt Perfect Darkness und es ist ein super Album und der Song heißt auch Perfect Darkness.
Nicht nur das, es gibt auch Sort of Revolution, glaube ich. Das andere Album ist auch traumhaft. Ja.
Willst du noch was dazu sagen, warum du, das solltest du, weil wir haben jetzt noch ungefähr zwei Minuten Zeit.
Also ich hab bin auf Fink gekommen durch einen guten, einer meiner besten Freunde, der Lou, der hört sehr viel Musik und der schickt mir auch immer so Musik, die er irgendwie toll findet oder wo er sich vorstellen könnte, dass ich die mögen würde, und da hat er meistens recht. Und der hatte damals dieses Album dabei im Urlaub. Wir waren, aber das Vorgängeralbum noch. Und da waren wir in Thailand im Urlaub mit ein paar Freunden und hatten uns da so ein Haus gemietet. Wir wollten eigentlich so einen Backpacking-Urlaub machen.
Nur Jungs?
Ja, wir dachten, wir nehmen Rucksäcke und reisen durchs Land und gucken. Im Endeffekt haben wir uns dann versucht, irgendwelche schicken Hütten mit dem Privatpool rauszulassen.
Ach so.
Und haben dann nichts anderes getan, als zu lesen und wirklich. Wir haben getaucht, wir sind tauchen gegangen. Wir haben uns schon so ein bisschen abseits von diesem Massentourismus bewegt, aber es war trotzdem jetzt weniger Backpacking und mehr dann doch Gemütlichkeit und Komfort.
Gut, und ein bisschen feiern.
Bisschen feiern natürlich, klar, gehört auch dazu.
Fullmoon-Partys?
Nee, zum Beispiel nicht. Also wir waren tatsächlich auch auf Koh Phangan, wo diese Fullmoon-Partys sind. Das haben wir echt sofort zum abgehauen, als es losging, weil da kamen den ganzen besoffenen Engländer und so, das war nicht unser Ding. Also es war uns dann echt zu doof. Nee, wir haben wirklich erstaunlich wenig Party sogar gemacht dafür, dass wir dann in Thailand waren.
Wie viele wart ihr? Wie groß war die Gruppe?
Vier Jungs und einen haben wir noch getroffen. Ach genau, und zwei andere Jungs, Freunde haben wir auch noch getroffen, zufällig. Zufällig auf der Straße, auf einer Insel in Thailand. Die haben sich uns auch noch angeschlossen.
Und dann in einem schicken Haus?
Ja, wir haben uns dann so ein schickes Haus gemietet und da haben wir dann eben den ganzen Tag immer Fink gehört und lagen da immer alle rum und haben Bücher gelesen, haben geschlafen und so. Das war echt, also es war wirklich sehr entspannend. Also alles andere als das, was man sich vorstellt, wenn man sagt, man ist mit zu siebt in Thailand unterwegs.
Und sieben Jungs in Thailand, ja. Lesen.
Also wir haben es einmal krachen lassen in Bangkok. Das war aber die ersten zwei Tage und danach haben wir dann sozusagen zwei Wochen ausgekatert.
Okay, Fink, Perfect Darkness.
Radio 1. Hörbar Rust.
Hallihallo, letzte halbe Stunde mit dem Schauspieler Elias Mbarek. So, jetzt haben Sie lange ausgeharrt und manche von Ihnen wissen vielleicht gar nicht, was hat denn der junge Mann schon so gemacht in seinem Leben? Es ging los 2000. Ich glaube, du hattest die Zusage, in diesem Film mitspielen zu können, bevor du das Abitur in der Tasche hattest.
Richtig.
Mädchen, Mädchen.
Mhm. Ja.
Gut, dann mache ich weiter. Film, da ist ziemlich viel rausgeschnitten worden von deiner Rolle. Ja. Das hat dich erstmal beschäftigt, um es so zu sagen.
Ja, klar, das war so dieses erste bittere Erlebnis in der Filmindustrie, was aber auch gut war. Also man wurde dann gleich so gewappnet für alles, was noch kommt, weil ich hier auf die Premiere gegangen bin und ich hatte meine Rolle, das waren damals so 10 Drehtage, also jemand, der sich nicht auskennt, 10 Drehtage ist gar nicht so klein für eine Rolle in einem Film. Das war so meine erste Arbeit für einen Film eben. Und ich habe mich total darauf gefreut und dann komme ich zur Premiere und dann war fast nichts mehr vorhanden von dem, was wir da gedreht haben. Und ich habe im Grunde gar nicht mehr mitgespielt und es war sehr enttäuschend.
Das
war gut. Also es war wirklich gut. Und weil ich einfach für die Jahre schon einfach gleich feststellen konnte, es läuft nicht alles so, wie man sich das vorstellt beim Film und man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen.
Wie kamst du denn dann zu Türkisch für Anfänger? Denn ich glaube, du musstest da einen 16-Jährigen spielen, warst aber ja schon 20?
Wie alt war ich da? Ich glaube so 23.
23
war's.
Sogar ja. Schon.
Naja, ich bin da ganz normal zum Casting gegangen. Die Rolle war ja nie, also das Alter war nie so wirklich festgesetzt. Klar, Cem war vermutlich so 16, 17, aber es wurde nie wirklich thematisiert. Also Cem hätte auch sein können, dass Cem 18 ist. Für mich war er immer so 18. Ich bin dann zum Casting, ganz normal, und habe die Rolle nicht bekommen, sondern durfte nicht mehr zu Ende spielen. Bin wieder nach Hause, nach München, das Casting war in Berlin, was aber auch nicht schlimm war, weil ich mir dachte, cool, habe ich einen Tag in Berlin umsonst gehabt. Und so, ich war vorher noch nie in Berlin. Und dann hat aber Bora Daktekin, unser Regisseur mittlerweile und damals vor allen Dingen Autor der Serie, irgendwie die Castingbänder durchgeguckt und hat mich dann nochmal gesehen und meinte so, warum habt ihr den da rausgeschmissen? Oder nicht zu Ende spielen lassen, der muss nochmal eingeladen werden. Und dann war ich total erstaunt, weil es aber immer hieß, ich soll nochmal nach Berlin kommen. Ich bin nochmal hingeflogen und habe dann die Rolle tatsächlich bekommen.
3 Staffeln sind das insgesamt geworden.
Genau.
Und jetzt ein aktueller Kinofilm. Mhm. Also bei vielen Serien ist es so, dass wenn dann nochmal ein Nachklapp kommt, ein Kinofilm, ist das nicht immer so schön. Dann weiß man, es gibt eine gewisse Fangemeinde und die erhoffen sich, dass es irgendwie weitergeht und dann macht man eben nochmal einen Film. Sex and the City ist so ein Beispiel. Der erste Film, okay, der zweite Film war eine Katastrophe und alle waren irgendwie enttäuscht. Jetzt musst du natürlich ein bisschen, weil du ja auch nicht lügst,
ein
bisschen die Werbetrommel.
Es ist ja sowieso so, dass der Film ja gar nicht nach der Serie spielt oder kein Nachklapper ist, sondern der Film ist ein sogenanntes Prequel. Das heißt, der Film spielt vor der Serie.
Ach.
Ja, also es ist einfach eine Leinwandadaption. Also wir haben die ganze Serienidee nochmal groß fürs Kino erzählt, alles nochmal neu fürs Kino erzählt. Das heißt, es ist eine eigenständige Geschichte, die auch in einem ganz anderen Setting spielt. Also Setting, oh Gott, die ganzen englischen Begriffe die ganze Zeit. Also in einer ganz anderen Umgebung. Vorher, die Serie spielte ja in einem Haus hier in Berlin. Gedreht wurde aber in Tempelhof, in einem Studio. Und diesmal haben wir in Thailand gedreht. Und waren da 2 Monate und haben in München gedreht und erzählen da einfach eine Geschichte von Leuten, die in Urlaub fliegen und mit dem Flugzeug abstürzen und auf einer einsamen Insel landen und sich da.
Ach, Lost Türkisch für Anfänger.
Genau. Und aber trotzdem mit denselben Figuren, mit demselben Wortwitz, mit demselben Humor. Aber es ist halt schon was sehr Eigenständiges. Also es hat viel dadurch mit der Serie zu tun, dass es einfach dieselbe Machart ist und dieselbe Geschichte. Mhm. Aber halt einfach, es ist für mich irgendwie schon ein sehr eigenständiges Projekt. Das ist einfach jetzt ein Kinofilm. Mhm. Also der Film könnte auch so stattfinden, ohne dass es die Serie gäbe.
Der Kinostart ist der 15.3. Mhm. Jetzt, wir verlosen 3x2 Karten, aber wir müssen uns noch eine Frage ausdenken. Das heißt, wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie dranbleiben. Mich würde interessieren, ich weiß, dass du Wakeboarder bist.
Ja.
Musst du unterschreiben, dass du in der Drehzeit, dass du dich da nicht auf so ein Board stellst, so aus versicherungstechnischen Gründen?
Ja, tatsächlich. Es war auch sehr enttäuschend in Thailand, weil wir hatten da so,
ach ja, stimmt.
Wir hatten da so Powerboote für die Produktion und sind dann mal von Insel zu Insel gekommen. Und ich wollte mir tatsächlich mal ein Wakeboard mitnehmen und mich da hinten dran schnallen, zusammen mit Bora, unserem Regisseur, weil der auch sehr gerne Wakeboard fährt und kitesurft und so. Und es wurde uns dann verboten.
Man muss vielleicht erklären, was Wakeboarding ist. Das ist so ähnlich wie Wasserski, nur das ist mit einem
Brett, wie auf dem Snowboard, auf dem Wasser halt dann. Man hängt dann an so einem Seil und lässt sich dann übers Wasser ziehen.
Und man steht so seitlich zur Heckwelle und versucht, über diese Heckwelle möglichst kunstvoll zu springen.
Man kann das springen oder einfach nur fahren und so. Mach, was man will.
Ja, was man will. Du sagst das so. Also, es gibt bei Competitions, habe ich mich schlau gelesen, zwei Disziplinen. Einmal Freestyle und einmal Expression Session.
Wow, so. Das sagt mir selber gar nichts.
Mhm. Dann gibt es Nosebone, die Figur Nosebone. Sagt dir das was?
Nee, mir sagt der Rayleigh was, weil ich den immer versuche.
Was ist denn Rayleigh?
Ein Rayleigh ist so ein Trick, wo man sich so auskantet. Man muss diesen maximalen Kantungspunkt erreichen. Das heißt, man muss sich so mit seinem ganzen Gewicht sozusagen gegen die Kraft dieses Zuges stemmen und möglichst sozusagen im 90-Grad-Winkel dazu stehen. Und dann gibt es so einen Moment, es gibt diesen Maximalmoment und in diesem Moment muss man das Board ins Wasser drücken und dann katapultiert sich aus dem Wasser raus und man fliegt durch die Luft. Also fliegt dann wie so ein Superman dann sozusagen dieser Seil, sein Boot hinterher und landet dann im Bestfall auch wieder. Oder bricht sich sein Genick.
Ja, du bist ja mit dem Brett verbunden. Du hast ja, glaube ich, so eine, wie sagt der Skifahrer, Halterung?
Bindung.
Bindung. Du hast ja eine Bindung zu diesem Brett, ne?
Genau.
Ich weiß, dass Temperaturen Quatsch, dass die Geschwindigkeiten nicht so groß sind beim Wakeboarding, aber was du da gerade erzählst, ist das ja gar nicht so.
50 Stundenkilometer hat man schon manchmal. Ah, 35 ja. bis 50. Okay. Ja, nee, ist okay, aber es ist ja Wasser. Also so viel passiert da nicht. Man kann sich schon was brechen, aber also mir ist Gott sei Dank noch nie was passiert und man ist ja auch gepolstert und so, man hat eine Schwimmweste und so weiter.
Gut, ich überlege jetzt gerade, ob man aus diesem wahnsinnig irren Vokabular irgendeine Frage, zum Beispiel Nosebone with Trail Grab, ist, wenn man mit der Hand für mindestens eine Sekunde die hintere Seite des Boardes berührt. Also du kannst dich da richtig
an so Skateboard-Tricks.
Ja, hallo. Grab 180, Dogstart, kennst du alles, ne?
Ja, 180 ist einfach eine halbe Drehung, um die eigene Achse.
Wer weiß das nicht, klar.
180, 180 Grad. 180.
Ja, schön. ich habe mich total verändert, ich habe mich um 360 Grad gedreht.
360 heißt es dann.
Snoop Dogg featuring Justin Timberlake hast du mitgebracht. Der Song heißt, Science.
Das war gut. Das war damals die türkische Anfängerzeit. Und das war genau, als ich die Rolle zugesprochen bekommen habe und zum ersten Mal in Berlin war und wusste, jetzt geht's los, ich drehe jetzt bei der ersten Serie. Da wurde ich vom Flughafen abgeholt und da lief dieser Song. Und das ist auch so ein Moment, den ich nicht vergessen kann. Ich weiß, wie ich zum ersten Mal durch Berlin gefahren bin mit diesem Song im Ohr und ich wusste, es beginnt ein neues Leben. Oder ein neuer Lebensabschnitt, sagen wir es so. I'm not sure of what I see.
Elias, was für Ziele hast du?
Im Leben oder beruflich? Das gehört ja zusammen eigentlich, ne? Das ist schwierig. Also ich bin nämlich jemand, der sich generell gar nicht so...
Okay, reicht schon, danke. Es geht nämlich darum, dass du bei dem Marketing für einen Film, der im letzten Jahr herauskam, Matthias Schweighöfer hat mitgespielt und auch Regie geführt. Wir sagen jetzt nicht, wie er heißt, denn das soll ja unsere super Quiz-Gewinnfrage sein. Mhm. Wir verlosen 3x2 Karten für den Kinofilm Türkisch für Anfänger. Jetzt wird's total durcheinander gerade. Wenn Sie wissen, wie dieser Film also heißt, in dem Elias und Matthias Schweighöfer auf Augenhöhe sozusagen Freunde gespielt haben, Männer gespielt haben, die mit den Widrigkeiten des Lebens zu kämpfen hatten, dann schreiben Sie diese Antwort an hörbar@radio1.de und gewinnen Sie mit etwas Glück 2 Karten. Schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer drauf. Und dann setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. So, wir sagen also nicht, wie der Film heißt. Aber als ihr Marketing für diesen Film gemacht habt und auch zu zweit und auch mit Sibel Kekilli hin und wieder zu dritt, von allen möglichen Zeitungen eingeladen wurdet und Interviews geben musstet, ging es natürlich ganz oft um das Thema Männer. Wann ist ein Mann
ein Mann?
Was macht das Mannsein aus?
Super.
Wie sind moderne Männer heute? Blablabla. Und du hast auf eine dieser 5000 Fragen, die da immer lauteten, wann ist ein Mann ein Mann, gesagt, ich glaube, einen richtigen Mann macht es aus, dass er Ziele hat.
Das habe ich gesagt.
Ja, scheiße, ne?
Das siehst du mal. Also, ach, ich bin eigentlich jemand, der hat keine Ziele. Super. Vielen Dank auch. Ja, sehr schön.
Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die dabei herauskamen.
Nee, aber Entschuldige.
Ja, was, willst du dich jetzt noch retten? Soll ich dir die Gelegenheit
natürlich
geben?
Ich wollte da nicht aussprechen. Ich wollte damit ja sagen, ich bin jemand, der natürlich nicht langfristig Ziele setzt. Aber... Du guckst mich so an, okay, ich komme da nicht mehr raus. Ich bin kein Mann. Ich habe keine Ziele.
Ach, ich finde das so interessant, dass man es dann doch immer wieder an denselben Sachen festmacht, dass das aber auch Klischees sind. Und wenn man sich über diese Klischees erhebt und sagt, ach Quatsch, man muss es wirklich immer wieder einzeln von Fall zu Fall betrachten, stellt man doch irgendwann fest, dass sich viele Dinge auf einen Nenner bringen lassen, bei Frauen und bei Männern.
Natürlich.
Und trotzdem möchte man nicht als Frau in diese... Frauen können nicht einparken, Ecke.
Das habe ich zum Beispiel mal gesagt.
Ich parke super.
Ich habe auch dazu gesagt, dass ich das Klischee zum Beispiel überholt finde, dass Frauen kein Auto fahren können. Ich finde nämlich, also ich kenne sehr viele sehr gute Autofahrerinnen. Ich habe immer nur gesagt, beim Einparken hapert es aber manchmal bei manchen. Aber es gibt durchaus, ich hatte zum Beispiel meine Freundin, die konnte perfekt Auto fahren und die waren Meister im Einparken. Also pauschalisieren sollte man sowieso nie irgendwas.
Ja, und dann lädt es doch dazu ein.
Ja,
ist wenn man halt einfacher. Wenn man alles im Leben immer differenziert betrachtet, dann kann man wahrscheinlich für einen Gedanken braucht man dann, weiß ich nicht, 7 Stunden, da kommt man ja gar nicht voran. Früher war das leichter, als man auch die Dinge über einen Kamm scheren konnte. Aber
als
jetzt,
auch kein Internet gab.
Was hat denn das mit dem Internet zu tun?
Konnte man auch nicht recherchieren, so wie ihr jetzt. Und irgendwelche Fragen ausgraben, die
also ich bitte dich.
Stellt bekommen habe.
Ja, ja gut, das ist der Job. Also du hast zusätzlich noch gesagt, zur Rolle des Mannes bei einem anderen Interview, nicht rumeiern, nicht jedes Hintertürchen offen lassen und sich nicht verstellen.
War ich das oder war das Matthias?
Nee, das warst du.
Ich weiß es nicht mehr.
Das warst du.
Das war ich, okay. Ja, da muss ich jetzt auch dazu stehen. Ja?
Ich glaube, das ist auch so eine Antwort, die viele Frauen geben würden. Nicht
wirklich?
Rumeiern, ja. Weil ich glaube, dass viele Frauen genervt sind von Männern, die... unsicher sind, sich nicht committen wollen. Also manchmal möchte man ausrufen und sagen, mach doch lieber einen Fehler, entscheide dich doch lieber falsch, aber entscheide dich doch irgendwie. Weil Männer vielleicht vorsichtig sein wollen und natürlich auch durch diese Message, dass sie als Mann sensibel sein müssen und aufpassen müssen und Frauen bitte auch mit der nötigen Sorgfalt behandeln sollen. Ist dir das denn aufgefallen, dass Altersgenossen ein bisschen verunsichert sind im Umgang mit dem anderen Geschlecht?
Meine jetzt? Nee.
Gut. Gutes Zeichen.
Also nee.
Okay. Ist dann an die Stelle des Verständnisses so ein Machismo gerückt? Also, weil du weißt ja auch und du sagst ja auch, Frauen wollen dann doch ganz oft das Arschloch. Weil sie glauben, sie könnten diese Typen wieder irgendwie dann noch verändern, noch so ein bisschen.
Ja, das glaube ich auch, dass viele Frauen sowas interessant finden. Aber ich versuche trotzdem nicht irgendwelche Bilder zu erfüllen. Ich bin halt einfach ich. Und entweder kommt das gut an oder auch nicht.
Hat man dir schon mal den Vorwurf gemacht, du seist zu macho?
Nee, macho habe ich noch nie gehört. Nee.
Oh, was denn dann?
Ach, was ich mittlerweile oft höre, das finde ich zum Beispiel aber sehr, da widerspreche ich dann aber auch vehement, dass ich merke, dass die Leute sich sehr einfach dadurch machen, dass sie behaupten, man ist arrogant. Also das merke ich so, je mehr man halt irgendwie macht oder jetzt gerade, wo natürlich irgendwie ein paar Filme von mir irgendwie auf dem Markt sind, und man bekannter als gerade, jetzt irgendwie vielleicht gerade ein anderer ist als vor 5 Jahren oder so, da hört man dann oft, da musst du jemanden mal irgendwie nur vergessen zu grüßen oder so. Und dann heißt sofort, oh, du bist total arrogant und so. Also man wird schnell, die Leute machen sich aber auch einfach mit sowas. Also ich finde, ich bin mir sicher, ich bin nicht arrogant. Und Leute, die das wissen oder die mich kennen, die wissen es auch. Aber also ich merke, Leute machen sich oft einfach generell mit so Urteilen und so Stempel, die man so ganz schnell aufgedrückt bekommt. Dafür kann man auch oft gar nichts.
Was würde deine Mutter sagen? Wie ist ihr Sohn?
Brav.
Ihr ältester Sohn?
Brav, sagt sie immer.
Sagt sie wirklich brav?
Ja, ja. Sie sagt immer, dass ihr
Kronprinz... Nein, sag so, wie sie es sagt.
Ja, der Elias, mein Kronprinz, der ist sehr, sehr brav. Der ist so brav.
Das ist schön. Der Elias, mein Kronprinz.
Mein Kronprinz, ja.
Oh Gott, deinen Brüdern ist bestimmt schlecht, wenn sie das hören. Oder kriegen die auch so nette Bezeichnungen?
Nein, die liebt uns alle gleich.
Wie heißen denn die anderen dann?
Ich bin halt einfach der Erstgeborene.
Und dann gibt es dann auch weiß ich nicht, wie heißen deine anderen Brüder?
Der Beppi?
Ist das dann der
Josef?
Ist das dann der Beppi?
Oh Gott, das darf ich nicht
wirklich? Oh nein, der bringt dich um. Und wird der dann das Nesthäkchen genannt, wenn der einer der Kronprinz ist?
Nein, die liebt es. Also, und der Raphael halt. Das ist der andere. Aber die sind, nein, also meine Mutter liebt uns alle drei gleich. Aber es ist einfach so, das Wissen, also es ist einfach nur, das hat auch keine Wertung. Ich bin einfach der Kronprinz, weil ich der Erstgeborene bin.
Macho.
Nein, überhaupt nicht. Ich hab das auch nicht, also entschuldige mal, ich bin am selben Tag wie John F. Kennedy geboren. Also, da darf man so einen Titel schon mal, das ist dann schon gerechtfertigt.
Ja, gut, wir sind auch fast am Ende.
Nein.
Ich hatte ja noch so ein paar finnische Ausdrücke mir rausgesucht, weil ja, wie du weißt, die finnische Nationalflagge an deinem Geburtstag kam, 1918. Also zum Beispiel Mies heißt Mann.
Echt,
das ist jetzt aber nur zufällig. Mies. Wahrscheinlich wird es völlig anders ausgesprochen. Wenn du über Facebook zum Beispiel ein finnisches Mädchen kennenlernst, dann kannst du zu ihr in Vorbereitung auf eine interessante Nacht zum Beispiel Kippis sagen. Das heißt Prost, zum Wohl.
Aha.
Und wenn sie am nächsten Morgen immer noch da sein sollte, zufällig, dann sagst du...
Also du meinst, ich muss sie abfüllen, damit sie bei mir bleiben, oder wie? Ja, so siehst du mich.
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Also wenn sie noch da ist, dann sage ich was zu ihr.
Dann sagst du entweder...
Tschüss.
Ja, entweder sagst du hi, tschüss, hi. Oder du sagst guten Morgen, hier wäh... Huomenta und meine Blume, also Kuka heißt Blume. Das meine kannst du ja so ein bisschen verschlucken, weil ich weiß nicht, was mein heißt. Guten Morgen, meine Blume heißt dann hier wäre Huomenta und Kuka.
Ja, super.
Und wenn sie dann immer noch bei dir bleibt, dann ist es die richtige. Weil dann verachtet sie dich nicht für deine schlechten Finish-Dings da. Ach hier, Kuko heißt Huhn und Kinku heißt Schinken. Und Zucker heißt Schokolade. Gut, ist ja jetzt
reicht auch. Mehr brauche ich doch nicht wissen.
Nein, genau. Schokolade ist auf jeden Fall eine wichtige Vokabel, um Frauen so weit zu bringen, wie man sie haben möchte. Wir verabschieden uns mit Gangster.
Ja.
Sag was dazu, zu dem Song.
Ui, da haben wir jetzt aber nochmal so einen Brecher. Also wo wir gerade eben schon Hip-Hop gehört haben, dann bleiben wir jetzt einfach bei Hip-Hop. Ja, weil ich habe, das war eine Band, oder leider ist der Rapper mittlerweile verstorben, vor einem Jahr, an Krebs. Aber das war so die erste Rap-Band, die ich richtig geliebt habe. Ich habe damals mit Kassetten immer noch Radio aufgenommen und habe diesen Song gehört, den wir gleich hören werden, und war so begeistert, dass ich rausfinden musste, wie dieser Song heißt. Und ich bin wochenlang mit dieser Kassette rumgelaufen und hab die jedem vorgespielt und wollte wissen, wer diese Band ist. Damals gab es auch kein Internet oder so. Und kein Shazam und so, wo man...
Absolut.
Ja, und dann habe ich es irgendwann rausgefunden und zufällig fast am selben Tag noch erfahren, dass sie eine Woche später in der Stadt sein werden, in München. Und dann bin ich dahin und habe keine Karten mehr bekommen und wollte aber unbedingt auf dieses Konzert gehen, zusammen mit einem Freund. Und wir sind vor dem Gelände, vor dem Konzert rumgelaufen und wollten da irgendwie rein und haben zufällig den DJ draußen sitzen sehen. Die Karten haben damals 35 Mark gekostet an der Abendkasse und es war völlig überlaufen. Und dann saß dieser DJ mit feuerroten Augen vor diesem Club, total stoned, und wir meinten nur, DJ Dice, so hey, was geht ab und so, wir wollen da rein. Und der war halt total dicht und meinte nur irgendwie, wir sollen ihm jetzt Kohle geben, weil er was so zu rauchen braucht. Und er würde uns Kohle geben, wenn er was rauchen braucht. Und wir immer so, no, we got no weed und so. Und er, hey, you got something to smoke und so. Naja, wir hatten auf jeden Fall kein Weed, kein Dope, kein Gras dabei. Er wollte aber nicht unbedingt. Und dann haben wir ihn aber trotzdem irgendwie dazu gebracht, uns Tickets zu verkaufen. Und er wollte zuerst 50 Marks. Mhm. Im Endeffekt haben wir noch 15 Marks runtergehandelt. Und er stand auf und meinte, okay, come on. Und dann sind wir ihm so hinterhergelaufen und dachten, dass der Typ jetzt echt abhaut mit unserer Kohle. Und dann war es aber nicht so, sondern er ist zum Backstage-Eingang und meint, jetzt okay, hat sich 30 Mark von uns eingesammelt und hat uns reingelassen. Und dann saßen wir auf einmal Backstage mit dieser Band Backstage. Und Guru, der Rapper, kam zu mir in Deutschland-Trikot und hat mir das Mikrofon hingehalten und ich durfte hinten auf die Bühne und durfte von allem Autogramme haben und habe jedem erzählt, dass ich Geburtstag habe. Genau, es war mein Geburtstag. Dass ich Geburtstag habe und das war der tollste Tag damals. Und,
das glaube ich.
Für 15 Mark mit meinen Rap-Ikonen da rumzuhängen, das war großartig.
Guru gesagt, im Deutschland-Trikot.
Guru,
wofür stehen denn eigentlich nochmal die Deutschland-Farben?
Für den schwarzen Humor, für die Begeisterung, was war das? Rot und für die goldenen Schätze der Sprache.
Da kann man echt nicht meckern. Super. Das war's. Royalty heißt der Song. Mhm. Gangstar, die Band. Elias Mbarek, der Gast. Bettina Rust, die Moderatorin. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Und du kannst auch Tschüss sagen.
Ja, klar, gerne.
Jetzt.
Tschüss.
Servus.
Radio 1. Hörbar Rust.